Frage von euch. In dem Lied wird ja beschrieben, was Gott alles macht. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, ihr Lieben, dann regelt er das auch für uns. Und darum soll es natürlich auch heute gehen, wie er das regelt. Ich muss dazu erstmal ein paar Sachen aufschlagen hier. Ja, nein, warte. Volker, das hast du ja aufgegriffen. Du bist sofort in den Vers eingestiegen, aber wir lassen das mal ein bisschen ruhig angehen. Da kommen wir auch gleich zu. Dieses Ja, nein, warte. Ich werde das mal kurz mal zur Seite stellen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Oder sagen wir mal nur teilweise auf meinem Mist gewachsen. Ich arbeite ja bei Airbus in Hamburg und wir haben dort einen Firmengebetskreis. Und da ist ein wertvoller Bruder, aus Nigeria ist der, und der kam mal mit diesen Schlagworten so um die Ecke. Ja, nein, warte. Und was hat er damit gemeint? Damit hat er gemeint, wie reagiert Gott auf unsere Anliegen, auf das, was wir vor ihm bringen? Wie ist er mit uns da unterwegs? Und im Prinzip wünschen wir uns das doch auch, dass wir klare Ansagen kriegen von unserem Herrn. Ja, nein, dass wir beten um etwas, es käme gleich sozusagen die Antwort dazu. Klare Ansagen, verbindlich, verlässlich, damit wir wissen, wo wir dran sind. Wenn das immer so einfach wäre, dann hätten wir ja keine Probleme. Und ich glaube, liebe Geschwister, das ist einfach. Jedenfalls als wir denken, diese klaren Ansagen zu bekommen. Und jetzt kommt das dazwischen, Volker, was du eben so erwähnt hast, als du das mit dem Corona-Beispiel nanntest, passt mir jetzt aber gerade schlecht, will ich jetzt nicht, ist irgendwie völlig ungünstig. Also ich will es, aber ich will es auf meine Weise, dass Gott mir klare Ansagen gibt. Und zwar möchte ich ihn natürlich am liebsten so haben, wie mir es so passt und wie ich mir das so zurechtgelegt habe, dann läuft das. Ich glaube, das ist genau das Problem, was wir haben, um genau zuzuhören. Du hast eben einen Begriff genannt, der im genauen Widerspruch zu dem Vers steht, nämlich die Ungeduld. Wie sind wir denn unterwegs? Wir beten um etwas. Ich komme auch gleich noch zu Beispielen, sehr konkret, weil sie sich bei mir ereignet haben, um das noch zu verdeutlichen. Wir beten um eine bestimmte Sache, aber wir beten nicht darum, geduldig zu sein, sondern wir beten im Prinzip ja immer, wir möchten gerne sofort in irgendeiner Form eine Antwort haben. Wir kürzen ab, um es mal ganz einfach auszudrücken. Wir deuten Dinge fehl. Da haben wir vielleicht das Gefühl, da kommt eine Antwort. Aber ist das wirklich Gottes Antwort? Wir verlassen uns, und da muss ich mich mit einreihen, ich bin auch jemand, der sehr gefühlsorientiert ist. Also ich bin sehr, sehr emotional unterwegs und das Gefühl spielt bei mir schon eine erhebliche Rolle. Und auf das Gefühl kann man reinfallen. Das ist mir schon mehrfach passiert. Also wir versuchen, immer in irgendeiner Form dort uns mit hineinzubringen, wenn wir auf Gottes Antworten hören wollen. Und damit verbauen wir uns regelrecht den Weg nach oben. Dadurch, dass wir quasi immer versuchen, unser eigenes Ding mit hineinzubringen in das, was wir gebetet haben, blockieren wir uns ja regelrecht, zuzuhören auf das, was Gott wohl mit uns dort tatsächlich vorhat. Und ich habe eben von drei Beispielen gesprochen, die sich alle bei Airbus ereignet haben. Ich bin ganz normaler Sacharbeiter, Einkäufer, also ein ganz kleines Rad in einem riesen Laden mit fast 100.000 Mitarbeitern weltweit. Und ich darf da arbeiten, schon seit einer ganzen Weile, schon seit mittlerweile 23 Jahren. Und in dieser Zeit macht man sich ja so Gedanken, könnte es vielleicht mal an der Zeit sein, etwas anderes zu machen, also nicht das Unternehmen zu verlassen, aber in dem Unternehmen irgendetwas anderes anzustreben, an Funktionen. Da hatte ich zuerst vor, ich arbeite in Finkenwerder und habe zu dem Zeitpunkt noch 50 Kilometer weit entfernt gewohnt. Und ich weiß, und das wissen ja vielleicht die meisten von hier auch, die aus Stade kommen, es gibt in Stade auch einen Ableger von Airbus. Und habe ich daran gearbeitet oder habe versucht zu wechseln von Finkenwerder nach Stade, damit ich einen kürzeren Arbeitsweg habe. Ich bin immer noch in Finkenwerder. Dann dachte ich mir, naja, also vielleicht ist ja Personalführung was für dich. Und habe mir das mal so angeguckt, wie das andere Personalleute so machen bei uns und Führungskräfte. Dachte mir, also so rein, vom ersten Blick her würde ich sagen, das schaffe ich auch. Habe ich versucht, in diese Schiene zu kommen, Personalverantwortung zu übernehmen. Ich bin immer noch da, wo ich jetzt bin. Und dann habe ich einen dritten Versuch gestartet. Viele wissen das, Airbus ist ja kein Unternehmen, was nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern wir haben in Frankreich einen großen Ableger, wir sind in China unterwegs und wir sind auch seit ungefähr 10 Jahren in den USA. Haben dort eine Produktionsstätte und da dachte ich mir, oh super, das wäre was. Ich möchte gerne in die USA. Dort mit meinen Erfahrungen mitmischen und so weiter. Habe ich auch versucht. Ich bin immer noch in Finkenwerder. Was will ich damit sagen? All diese drei Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, und wohlgemerkt, das habe ich alles in dem, ich war schon mit Jesus unterwegs zu dem Zeitpunkt, also es ist nicht so, dass ich also noch keinen Plan gehabt hätte und gewusst hätte, wie ich es besser machen könnte. Da war ich mit Jesus unterwegs, aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Entweder habe ich den Ruf nicht verstanden oder mich überschätzt. Jedenfalls, es klappte nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und das sind Lektionen, die ich dort während meiner Zeit bei Airbus lernen musste, mich damit zu begnügen, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und ich kann euch sagen, ich bin total dankbar, dass ich da bin, wo ich bin. Aber das musste ich erstmal verstehen. Verstehen, wo Gott mich haben will. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und jetzt kommen wir mal zum Vers. Hebräer 10, 36. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ist jedem klar, was mit dem Verheißenen eigentlich gemeint ist? Nur mal so als Frage, das Verheißene. Was ist mit dem Verheißenen gemeint? Es gibt dazu eine Parallelstelle im Jakobusbrief, Jakobus 4, Vers 7. Da wird das nochmal aufgegriffen. Jakobus schreibt, so seid nun geduldig, liebe Brüder, liebe Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Also das Verheißen empfangen heißt, geduldig darauf zu warten, bis der Herr wiederkommt. Mit anderen Worten, ich soll mich danach ausrichten, vorbereitet sein und wissen, er wird kommen. Und das muss mir auch bewusst sein. Und wenn ich diesen Vers jetzt auf mich persönlich übertrage, Geduld aber, Andreas, hast du nötig, damit du den Willen Gottes tust und das Verheißene empfängst. Also Geduld habe ich gelernt, habe ich eben beschrieben. Das wurde mir während meiner Erfahrung bei Airbus schon deutlich. Damit ihr den Willen Gottes tut. Den Willen Gottes tun. Jetzt muss ich mal pauschal fragen, will ich das überhaupt? Ist es mein Bestreben und Herzenshaltung, will ich den Willen Gottes wirklich tun? Geduld sollen wir lernen, um den Willen Gottes zu tun. Also die Geduld muss reifen, und zwar in einer Form wie das Käse zum Beispiel. Bestimmte Käsesorten, die müssen reifen, weil sie erst nach einer bestimmten Reifegrad ihr besonderes Aroma entfalten. Oder Weine. Bestimmte Weine müssen reifen, damit das Bouquet besonders zur Geltung kommt. Es gibt also gewisse Dinge, die werden erst dann gut, wenn sie lange liegen. Nun meine ich nicht, dass wir lange liegen sollen, aber wir sollen, also unsere Geduld soll reifen. Reifen, damit wir den Willen Gottes tun. So, und ich unterstelle einfach mal, dass jeder, der mit Gott unterwegs ist, auch seinen Willen tun will. Die Sache ist nur das, sein Wille ist nicht mehr gleich mein Wille, das kennen wir. Aber grundsätzlich gilt das als Fundament. Bin ich mit Gott unterwegs, will ich seinen Willen tun. Nun gibt es aber da ein kleines Hindernis. Mich selbst. Mein Ego kann eine enorme Blockade sein, wenn es darum geht, genau zu erkennen, was Gottes Wille eigentlich ist. Und ich werde jetzt mal einen Vers zur Hälfte vorlesen und bitte mal, dass der komplettiert wird. Es gibt einen sehr deutlichen Vers, was das betrifft, in unserem guten Wort. Der geht los mit: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und jetzt will ich mal noch mal genauer fragen: Wer weiß, wer das gesagt hat und wo das steht? Und ich will davor sagen, ich habe mich vollkommen vertan. Ich habe erstens gedacht, es wäre von jemand anderem und ich habe auch nicht geschätzt, dass es da steht, aber vielleicht weiß das ja einer. Ich bin gespannt. Ein Versuch? Unsere Medienspezialistin, du hast da. So, und aber Karin, wenn wir schon dabei sind, wer sagt denn das?
Keine Ahnung,
ich habe schon geguckt. Okay. Gut. Also dann wollen wir das Rätsel kurz lösen. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus in seinem tiefsten Moment, den er während seines Daseins auf Erden erlebt hat. Wo könnte das gewesen sein? Wie bitte? Gethsemane. Genau, das ist der Moment. Und das wird auch nur in Matthäus so konkret gesagt, dieser Vers. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagt Jesus, als er sich mit seinen drei speziellen Jüngern zurückgezogen hat und sie gebeten hat, mit ihm zu beten. Und er betet und es fällt ihm schwer, er kommt zurück und die Jünger schlafen. Und das passiert dreimal. Und er spricht eine Warnung aus. Er weiß, er stellt, ja, euer Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ihr Lieben. Und das ist genau der Punkt. Ich bin mit Jesus jetzt muss ich mal überlegen, 94 habe ich mich taufen lassen, richtig kapiert habe ich es erst 2001. Also ich bin 22 Jahre jetzt mit unserem Herrn unterwegs und scheitere häufig immer noch an diesem Vers. Der Geist ist willig, ja, aber das Fleisch ist schwach, immer und immer wieder, trotz besseren Wissens. Das ist das, was ich manchmal auch nicht begreifen kann. Ich weiß doch, dass er es gut mit mir meint. Ich weiß doch, dass er auch handelt. Ich muss doch auch verstehen, wie sein Wirken mir gegenüber ist. Aber trotzdem, mein Fleisch ist schwach. Und das, ihr Lieben, ist, na, wenn ich jetzt sage, ist nicht schlimm, trifft das die Sache nicht so richtig. Aber unser Leben lang, wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden wir das immer wieder erleben. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Aber wir fangen immer mehr an zu verstehen und zu hören. Das ist genau der entscheidende Punkt. Und jetzt kommen wir mal auf den dritten Teil von dieser Aussage. Ja, nein, warte. Das Warte ist von diesen drei Schlagwörtern das Entscheidende. Ich habe hier mal so eine kleine These formuliert, habe geschrieben: Solange ich Gottes Willen nicht tun will, muss ich warten, bis ich ihn tue. Und das wird in diesem Vers ausgedrückt mit der Geduld. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. In dieser Geduld, in dieser Reife liegt die Erkenntnis, seinen Willen zu tun. Denn Gott weiß, was ich brauche, und wenn ich weiß, was ich brauche, dann wird mein Leben gelingen. mein Leben gelingen. Wie ist das gemeint? Ein Leben, und das, ihr Lieben, ist elementar, und da bin ich auch immer wieder, komme ich auch immer wieder an meine Grenzen, durch das Gott sich verherrlichen will in mir. Also ein Leben mit ihm bedeutet, er ist mit mir unterwegs und er will sich durch mich verherrlichen. Nichts anderes bedeutet das, wenn am Schluss steht, und das Heißen zu empfangen. Ich bin mit ihm unterwegs, um in Erwartung zu sein. Ständig mit ihm quasi dort auch in Verbindung zu treten, weil es darum geht. Er will sich durch mich verherrlichen. Und das muss ich erstmal kapieren, dass er das will. Ich meine, wir sind ja Spezialisten darin, im Kopf bestimmte Dinge zu wissen. Es gibt Brüder und Geschwister hier unter uns, die mehr in der Bibel wahrscheinlich lesen und mehr in der Bibel, aus der Bibel kennen als ich. Kann ich mir gut vorstellen. Kopfwissen, ja, das weiß ich. Aber die Verbindung zwischen Kopf und dem Zentrum meiner Seele, meines Herzens, das, worum es Gott eigentlich geht, das kann Jahre manchmal dauern, bis ich das wirklich umgesetzt und verstanden habe. Und da klammere ich mich nicht aus. Ich habe euch eben die Beispiele genannt. Ich war unterwegs etliche Jahre und habe das auch immer noch nicht ganz begriffen. Aber ich bin dankbar, dass ich jetzt noch einen Schritt weiter bin. Also Gottes Willen tun, um das Verheißene zu empfangen, geht nur, wenn ich gelernt habe, wirklich geduldig zu sein. Und jetzt, das war der eine Teil, jetzt gibt es noch einen zweiten Teil, eine sogenannte Zutat, damit der Wille Gottes sich auch in einer Form bei mir sozusagen zeigt, wie ernst ich es überhaupt meine. Und dazu gucken wir uns mal den zweiten Vers an, aus Micha. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Auch hier finde ich es interessant, wenn man seinen eigenen Namen einträgt. Es ist dir gesagt, Andreas, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die zweite Zutat, den Willen Gottes also auch wahrhaftig zu tun, ist das Wort, was hier sozusagen etwas abgehoben drin steht. Das ist die Liebe. Die Liebe. Also wenn ich sage, das ist die Zutat zu dem, was wir bereits gehört haben, Geduld zu lernen, wodurch wir Gottes Wort tun, dann ist das der I-Tupf, sozusagen das Sahnehäubchen oder das Gelbe vom Ei. Oder um es mal vielleicht ganz, ganz nackt oder nüchtern zu betrachten, der Maßstab. Der Maßstab. Also Paulus, das ist ja der im Neuen Testament die meisten Briefe geschrieben hat, der hat der Liebe ein ganzes Kapitel gewidmet, weil er genau wusste, weil es um diese Liebe nämlich prinzipiell geht. Die Liebe ist das Entscheidende, um das alles vollbringen zu können überhaupt. Wir machen noch ein kleines Quiz, wie eben. In Johannes 21, das ist das letzte Kapitel vom Johannesevangelium, da haben Jesus, Petrus, Johannes ist auch noch dabei, aber es geht eigentlich um Jesus und Petrus, eine besondere Begegnung. Und weiß jemand, was Jesus dreimal zu Petrus sagt? Wie bitte? Hast du mich lieb? Ganz genau. Das sagt Jesus dreimal zu Petrus, hast du mich lieb? Also, das ist etwas ganz Entscheidendes. Jesus hat die Liebe uns vorgelebt. Er ist für uns an das Kreuz gegangen. Und diese Liebe, die er sozusagen für uns im Voraus gegeben hat, die sollen wir übernehmen und das eben entsprechend auch weitergeben. Hast du mich lieb? Ganz klare Ansage, die Jesus hier weitergibt. Und ich behaupte noch mal etwas, ich habe noch eine These. Ich glaube, dass, und jetzt gucke ich mal auf unsere Gemeinde, und jeder weiß, wie unsere Gemeinde so unterwegs ist, wie jeder Einzelne mit jedem anderen unterwegs ist. Ich glaube, dass die Lösung aller zwischengeschwistlicher Probleme, ich habe nicht geschrieben zwischenmenschlicher, weil das ist noch eine andere Kiste. Ich kann nicht erwarten von einem Nichtchristen, dass er, sage ich mal, dass er mir mit Liebe begegnet. Das will ich damit auch, das klammere ich zunächst mal aus. Deswegen schreibe ich die Lösung aller zwischengeschwistlicher Probleme. Also alles, was sich innerhalb in der Gemeinde abspielt, zwischen uns als Geschwistern im Zusammenleben. Das wird in einem sehr harten Wort nochmal richtig deutlich beschrieben. In Johannes, im 1. Johannesbrief 4, Vers 20. Das könnte ich Karin natürlich fragen, kannst mal nachgucken, was da steht. Aber hört euch das mal an. Da geht es Johannes konkret um die Liebe und das ist sehr deutlich, was er hier sagt. Wenn jemand spricht, also Johannes, 1. Johannesbrief 4, Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also die Prüfung, worum es primär geht, ist meine Beziehung zu meinem Nächsten. Und zwar soll die von Liebe geprägt sein. Ihr Lieben, und das ist es, was uns vielleicht am meisten Nöte und Probleme bereitet. Die Liebe weiterzugeben. Wir haben die Liebe Gottes erlebt. Wir haben sie am eigenen Leib erfahren, weil wir zu Jesus Christus gehören. Diese Liebe, bin ich ein Transponder dieser Liebe? Gebe ich das weiter? Habe ich verstanden, was Jesus da gemacht hat? Bin ich in der Lage, genauso wie er, diese Liebe an meine Geschwister weiterzugeben? Und ich muss sagen, das hat mich doch sehr gepiekst, diese Aussage von Johannes, wenn er sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, der hat Gott nicht. Also, oder seine Schwester. Sehr drastisch, was hier deutlich wird. Und ich glaube, dass das eines unserer zentralen Probleme ist, die wir haben. Wenn das alles optimal laufen würde, und ich beziehe mich jetzt wieder auf unser Gemeindeleben untereinander, dann hätten wir die paradiesischen Zustände hier. Dann würde keiner mehr in irgendeiner Form über dies meckern, über das sich monieren oder über den anderen etwas Schlechtes sagen und so weiter. Nein, wenn wir Liebe aneinander üben, dann haben wir den Zustand, den Micha dort an uns weitergibt. Und Micha war ein Prophet, der dieses Wort den Israeliten mitteilte, als es ihnen nämlich so ging, wie es Gott nicht gefiel. Dieser ganze Abschnitt von diesem Micha-Kapitel ist überschrieben mit der wahre Gottesdienst. Und damit ist jetzt nicht keine Gottesdienstgemeinschaft, wie wir sie es haben, gemeint, sondern das ist einfach das zwischenmenschliche Verhalten. Meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung meinem Gegenüber. Da sagt er es hinein. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Und da haben wir das wieder. Der Vers aus dem Hebräerbrief hieß Gottes Willen tun. Und hier heißt es, Gottes Wort halten, geht in die gleiche Richtung. Und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich weiß nicht, der Begriff Demut ist ja vielleicht ein bisschen unmodern und der eine oder andere kann damit nicht so richtig was anfangen. Demut heißt nicht mehr, als sich Gott absolut zu unterwerfen und zu bekennen, ohne dich kann ich nichts tun. Sich ihm absolut anzuvertrauen und sich von ihm verändern zu lassen. Also wirklich auch sein Ego loszulassen und sagen, Herr, nicht ich, sondern du. Die Liebe, ihr Lieben, ganz zentraler Punkt. Ich habe noch eine Gleichung hier mal aufgestellt. Ist meine Beziehung nach oben intakt, dann ist sie es automatisch. Da brauche ich auch nicht überlegen oder mich mir Gedanken machen, wie mache ich das. Dann ist sie automatisch auch in die Breite intakt. Und was ist damit gemeint? Und da muss ich sagen, das hat unser Pastor Christian Paasch, hatte die Symbolik des Kreuzes mal in einer Form beschrieben, was mir die Augen geöffnet hat. Wenn wir uns das Kreuz angucken, da haben wir den senkrechten Balken, unten die Füße, oben war der Kopf Jesu und wir haben den waagerechten Balken. Und der hing da so dran. Und dann habe ich, das hatte man als Bild immer vor Augen. Und was bedeutet das denn? Senkrecht ist die Verbindung Erde, Himmel, Mensch, Gott. Und waagerecht ist die Beziehung, die wir zueinander haben sollen. Also in dieser Kreuzsymbolik ist schon das sozusagen vorgegeben, wie wir miteinander unterwegs sein sollen. Und darüber steht in allem die Liebe. Ja, nein, warte. Wenn ich das beherzige, ihr Lieben, ich gehe mal vom Idealfall aus. Ich habe die Geduld gelernt, Gottes Willen zu tun. Ich beschäftige mich mit Gottes Wort. Ich ströme über vor Liebe und bin gleichzeitig demütig. Ja, dann ist das mit den Ja, Nein, Warte überhaupt kein Problem. Dann ist nämlich alles absolut unmissverständlich, weil wenn die Verbindung so optimal vorhanden ist, dann kriege ich ja auch gleich mit, was Sache ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es so wäre, was sollte mir Gott dann noch sagen? Dann ist der Ja-Zustand ja erreicht. Also den habe ich natürlich nur im Himmel erst. Aber es geht jetzt auch gar nicht darum, diesen Idealzustand zu erreichen. Das ist wahrscheinlich zu vermessen. Das kriegen wir vielleicht auch in der Form hin. Aber es geht darum, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Worum geht es überhaupt? Um was ist Gott wichtig? Und vor allem, was ist Gott wichtig in unserem Zusammenleben miteinander? Nochmal einen kurzen Exkurs ins Alte Testament, um mal deutlich zu machen, wenn jemand völlig unbefangen ist und unverdorben durch Lebenserfahrungen, die er gemacht hat oder durch Einflüsse, die mal auf ihn eingewirkt haben, dann erleben wir das, was wir in 1. Samuel 3 beschrieben bekommen. 1. Samuel 3 ist das Kapitel, wo Samuel, also der letzte Richter, berufen wird von Gott. Und weiß jemand, mag er es mal sagen, wie diese Berufung vonstatten ging? Wie bitte? Was passiert da? Dreimal passierte da was. Genau. Er hat geschlafen und er wurde nachts geweckt, nur durch einen Ruf. Samuel. Samuel. So, Samuel kriegt das mit, hört, steht auf. Und wo läuft er hin? Logisch, er läuft zu seinem Mentor, zu seinem Prediger oder zu seinem Priester, der bei dem er in der Ausbildung war. Das war der Eli. Und der glaubte erst, der Eli hätte ihn gerufen. Da sagt der Eli, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Samuel legt sich hin. Kurze Zeit später kommt wieder das. Samuel, Samuel. Samuel steht auf, läuft wieder zu Eli hin, sagt, was ist Herr, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und dann passiert das noch ein drittes Mal. Und dann fängt auch der Eli, also der erfahrene Priester, fängt dann erst an zu schalten und sagt dem Samuel, Gott hat dich gerufen. Und wenn Gott dich nochmal ruft, dann steh auf und sage, Herr, dein Knecht hört. Das sollte dann Samuel antworten, wenn Gott ihn das nächste Mal ruft. Das Phänomenale an dieser Geschichte ist, der Eli, der alte Priester, der Hüter der Bundeslade in diesem Heiligtum Silo, wie es heißt, war taub geworden. Der hat nicht mehr mitgekriegt, was Sache ist. der wurde nachher bestraft, weil seine Söhne Unfrucht getrieben haben und da sollte er gegen angehen. Das hat er nicht gemacht in der Form, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber der war verblendet. Den Zugang zu Gott hatte er sich verbaut. Und der Samuel, er war zu dem Zeitpunkt noch ein Knabe, ein junger Kerl, aber der war, wie gesagt, unverdorben. Der war noch formbar. Der war rein von innen. Und den ruft Gott sozusagen in diesen Dienst hinein. Und ihr Lieben, das sind Idealbedingungen. Wünschen wir uns das nicht, dass wir so eine klare Ansage bekommen, so wie Samuel die bekommen hatte, um dann ja, nein, warte oder ja, nein zu erleben, einfach nur mitzubekommen, wie Gott mit dir persönlich unterwegs ist. Das ist doch, da möchte ich wirklich hinkommen. Ich möchte wirklich in einer Situation sein, dass ich das ganz klar auch verstehe. Und mir ist auch klar, dass viele Dinge da auch immer wieder dazwischen funken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch daran halten, an sein Wort. An sein Wort, dass wir geduldig werden, um den Willen Gottes zu tun. Und letztlich geht es immer um das Empfangene, was verheißen ist. Das Verheißene zu empfangen. Also vorbereitet zu sein auf Jesu Wiederkunft. So, und jetzt habe ich noch zum Schluss. Eine kleine Zusammenfassung. Und da dürft ihr dann bitte auch nochmal gleich entsprechend interagieren. Bestimmt die Liebe mein Tun und Handeln. Bestimmt die Liebe mein Tun und Handeln. Was kommt dann als Endergebnis raus? Wenn ich die also quasi wirklich auch lebe, so wie wir es in den Versen gelesen haben, diese Liebe, um die es Gott geht, wenn die mein Tun und Handeln bestimmt, dann landen wir bei dem Vers, der über diesem Jahr steht. Wer weiß, wie die Jahreslosung für 2024 lautet? Ist aus dem 1. Korintherbrief ein Wort von Paulus. Carola. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Danke. Darum geht es. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Liebe Geschwister, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr beherzigen und dass diese Liebe immer mehr Raum in unserem Herzen gewinnt. Und dann wird Friede einkehren auf der gesamten Breite. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Friede wird einkehren. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch mit uns beten. Jesus, lieber Herr, du hast uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und du weißt, dass wir sehr unterschiedlich mit dir unterwegs sind. Da sind wir vielleicht, einerseits sind wir ein Petrus, der vielleicht sehr unbedacht und stürmisch gewesen ist und dann auf einmal ausgebremst wird und im Nachgang dann aber versteht, was das mit sich hat, was das bedeutet. Oder wir haben es mit anderen Brüdern zu tun, die länger brauchen, um zu verstehen, was es bedeutet, Herr, mit dir unterwegs zu sein. Ein Paulus, der radikal verändert wurde von dir und der dann für dich sein Leben eingesetzt hat, weil er auf einmal erkannte, dass es nur um dich geht. Ja, du weißt, wie wir alle ticken und wie wir mit dir unterwegs sind. Und ich danke dir für jeden, der hier ist. Ja, ich danke dir, dass wir diese Reise, die wir mit dir unternehmen, dass wir da so viel lernen können von dir. Wir sind nicht perfekt und wir müssen von den Fußstapfen unseres ersten Glaubens bis hin, dass wir wirklich von uns sagen können, ja, wir sind fortgeschritten, wir haben schon viel Erfahrung gemacht, müssen wir reifen, Herr. Diese Geduld, von der du sprichst, ja, die wird uns ein Leben lang begleiten, Herr, weil wir müssen gewisse Dinge durch die Geduld erst lernen. Aber ich danke dir auch, dass du dieses Fundament gelegt hast, dass wir reifen dürfen, Herr, dass wir mit dir unterwegs sind. Und du weißt das ja auch. Und du erwartest auch nicht, dass wir perfekt sind. Du erwartest nur, dass wir demütig sind, uns von dir verändern lassen, Herr, und dass du diese Liebe, die über allem steht, dass die in uns richtig zur Entfaltung kommt. Dir gegenüber, um dich zu ehren, Herr, weil darum geht es, das haben wir auch gelernt, das verheißene Empfangen, darauf vorbereitet zu sein, darauf zu blicken, dass du wiederkommen wirst, aber auch in Bezug gerade auf unsere Mitgeschwister, dass wir die im Blick haben, dass dort, wo Unfrieden, wo Zank herrscht, dass dort Wiederherstellung passiert, dass wir aufeinander zugehen, dass wir uns gegenseitig Vergebung zusprechen, dass es uns einfach ein absolutes Anliegen ist, mit dem Bruder oder der Schwester einfach wieder in Frieden zusammenzuleben. Du bist derjenige, der alles in der Hand hält, Herr, und der uns alles gibt, was wir brauchen. Und so lass uns bereit sein, Herr, dass du an uns wirkst, dass das, was wir brauchen, auch wirklich zur Entfaltung kommt. Ja, und so befehle ich dir uns jetzt an. Danke, dass du mit uns gehst, immer und immer wieder. Und dass du uns in allem Vorbild bist, Herr. Und auf dich sollen wir schauen. Dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Danke. Amen.